Hast du Whiplash je gesehen, den Film?
Nein. Wir sind schon im Ding, oder?
Du hast immer Angst, dass der Cold Opener plötzlich schon passiert, ne? Na gut, es könnte jederzeit passieren. Das kann zum Beispiel jetzt der Cold Opener sein. Muss aber nicht. Aber das könnte der. Oder ist es vielleicht jetzt der Cold Opener?
Nein, was ist mit dem Film?
Zwei Stimmen für ein Halleluja.
Zwei Stimmen für ein Halleluja. Zwei Stimmen für ein Halleluja. Ich habe neulich gelesen von Christian Eichler, der hatte das getwittert. Wer Podcasts mit Hallo und herzlich willkommen beginnt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und deswegen muss ich auch meinen Einstieg in diesen euren liebsten Verkündigungspodcast überdenken. Und ich dachte, ich biete mal was an, indem ich so singend einsteige. Kam bei dir sehr gut an, Simon, habe ich gemerkt. Und bei den Lujas da draußen, safe auch. Deswegen machen wir direkt weiter mit, hier ist der Podcast eures Vertrauens, zwei Stimmen für ein Halleluja heißt der, falls ihr diesen musikalischen Indikativ überhört habt. Und diese zwei Stimmen gehören zwei Männern und einer dieser Männer ist der bestangezogene Pastoralreferent im Bistum Passau. Und mir jetzt mittels Videotelefonie zugeschaltet nach München, Simon Riehl.
Hallo.
Und in dieser trockenen, Christian Drostesken Begrüßungsfloskel gebe ich weiter an mich. Mein Name ist Dominik Possoch, ich bin katholischer Journalist und wir plaudern innerhalb dieses Podcastes über alles, was euch interessiert, liebe Lujas, so nennen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was mit zu tun hat, Gott, Glaube, Kirche, die katholische im Speziellen und möchten darüber Auskunft geben, was geil ist daran. So, wir haben Folge 21, in der Folge 20 haben wir uns um die Dreifaltigkeit gedreht und da gibt es ein paar Sachen, die... Was?
Wir haben uns um die Dreifaltigkeit gedreht, das ist echt...
Also entschuldige mal bitte, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, also kann man sich ja auch dann um die Dreifaltigkeit herumdrehen.
Aber wir haben uns ja jetzt nicht versammelt, wir sind uns ja wieder via FaceTime-Call zugeschaltet.
Ja, aber das gilt doch trotzdem. Gerade so. In Zeiten von Pandemie.
Wo steht das in der Heiligen Schrift?
Ja, da steht dran, wer...
Jetzt stehst du völlig unvorbereitet da, Herr Possoch.
Da steht in der Apostelgeschichte, steht drin, am ersten Tag der Woche versammelten sie sich zum Brechen des Brotes und wer nicht konnte, hat sich mit Zoom zugeschaltet.
Ja, dann bleibt jetzt natürlich hier die Frage, hast du eine andere Apostelgeschichte als wir?
Ja, je nach Übersetzung steht auch manchmal FaceTime oder Skype.
Oder Esther 1312, verstehe.
Ja, oder Petros. Okay. Ja, wir versammeln bereits alle Fehler, die wir je gemacht haben, weil wir uns dieser Rubrik nähern, bei der wir auf diese Fehler schauen, die wir in der vergangenen Folge gemacht haben. Allerdings, vielleicht für alle, die sich fragen, ja, das ist ja cool, aber worum geht's denn in dieser Folge? In dieser Folge haben wir, nach deiner Ankündigung aus der letzten Folge, uns ein Thema genommen, wo wir sagen, das ist jetzt mal nicht super hoch theologisch oder ohne dogmatischen Dreischritt kommen wir da nicht weit. Nein, das ist jetzt ein Thema, wo man sagt, da kann man doch mal schön am Sonntag, wenn man im Wirtshaus sitzt um 11.30 Uhr nach der Messe, kann man doch da mal drüber reden. Nämlich, warum müssen wir überhaupt in die Kirche gehen? Das ist erstmal so die spitzformulierte Frage. Da stecken natürlich noch kleine Feinheiten noch mit drin. Über die werden wir heute alle in einem lockeren Gespräch reden. Aber jetzt eben schauen wir auf die Fehler der vergangenen Folge. Und das machen wir in unseren...
Kommen jetzt nicht erst das andere?
Die Messnertätigkeiten kommen jetzt. Was soll sonst kommen?
Ich dachte, der Schluck zum Sonntag.
Der kommt immer nach den Messnertätigkeiten, Simon. Herzlich willkommen in der Folge 21 deines Podcasts.
Oh, leck. Puh. Also, jetzt kommen unsere... Miesner-Tätigkeiten.
Sehr, sehr gut. So, wir hatten die Stelle, Jesus sagt, was ihr in meinem Namen den Vater bittet. Wo kommt die jetzt genau drin vor? Du hast sie vermutet in der Nähe um die Vater unser Bitte.
Ja, war Quatsch. Ja. Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 23. Ich lese kurz vor. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, Amen. Ich sage euch, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben.
Sehr gut, dann gehen wir von Johannes zu Genesis 1, 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. war eine der Belegstellen aus der letzten Folge, um zu sagen, hier ist ja schon sozusagen eine Art Dialog vorgegeben der göttlichen Personen, also lässt das vielleicht auf eine etwaige Dreifaltigkeit Rückschlüsse geben. Meine Frage war ja, das Judentum hat ja das Alte Testament auch in Form der Tora, wenn es da auch in den Texten heißt, lasst uns, das Judentum hat ja keinen dreifaltigen Gott, wie wird das also da verargumentiert? Meintest du, reichst du nach, wenn keine E-Mails kommen, die uns das erklärt haben? Ich schaue mal nach. Simon, was genau wird da wie verargumentiert im Judentum?
Vielleicht ganz kurz, um das nächste Mal nicht schon wieder eine Mesner-Tätigkeit zu haben. Unser Altes Testament ist nicht gleich mit der Tora, weil du das gerade so dahingesagt hast, der Einfachheit halber, aber es ist nicht ganz identisch. Das ist interessant, also ich muss vorwegschieben, ich bin kein jüdischer Theologe. Das heißt, alles, was ich jetzt sage, habe ich mir angelesen, genauso wie ihr euch es auch in der kurzen Recherche anlesen könnt, liebe Lujas. Von daher, alle Angaben sind jetzt wirklich ohne Gewähr, was ich gefunden habe, weil es eben nicht mein Fachgebiet ist. Die Frage, mit wem hat Gott sich da beraten? Verschiedene Theologen geben verschiedene Antwortmöglichkeiten. Er hat sich unterhalten mit dem Werk des Himmels und der Erde. Er hat sich unterhalten mit seinen Schöpfungstagen oder mit den Werken der einzelnen Schöpfungstage vielmehr. Er hat sich beraten mit Engeln. Er hat sich beraten mit einem imaginären Vermittler. Aber das wäre irgendwie dann auch schon, also die Weisheit könnte man hier anführen, vielleicht als den Vermittler. Das müssen wir jetzt mal kurz so akzeptieren. Die Weisheit ist eine besondere Form im Alten Testament. Also personifiziert, kann auch personifiziert sein. Also das sind so die Antwortmöglichkeiten, die ich gefunden habe, mit wem er sich da unterhält.
Ja, und jetzt haben wir aber zumindest einige Anhaltspunkte nachgeliefert. Vielen Dank, Simon, genau, an dieser Stelle. Dann eine Mesner-Tätigkeit, die mir anheimfiel, weil du mich etwas überrascht hattest mit dem vierten Laterankonzil. Was denn so also die wichtigsten Beschlüsse sind, da war ich etwas perplex in diesem Moment.
Was selten ist. Normalerweise kennst du die alle. Also bei jedem Konzil die Beschlüsse.
Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag.
Genau.
Ich kann es aber nachreichen, denn es gab verschiedene Kanonis, unter anderem aus der Dogmatik. Der erste Kanon zum Beispiel referiert und paraphrasiert und entfaltet das große Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel unter Verwendung der Formulierungen des sogenannten athanasischen Glaubensbekenntnisses und reagiert dabei auf seinerzeit umstrittene Punkte. So seien zum Beispiel auch der Teufel und andere Dämonen ursprünglich gut geschaffen, dann aber aus sich selbst heraus böse geworden. Der zweite Kanon verteidigt dann die Trinitätslehre, deswegen haben wir es ja auch angefügt in der letzten Folge, des Petrus Lombardus gegen den Vorwurf des Joachim von Fiore. Petrus habe neben die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, deren gemeinsames Wesen als eine vierte Größe einführen wollen. Dann der Rest, also das vielleicht mal die zwei wichtigsten, der Rest, dann geht's dann zu Heretikerverfolgung, Kirchenverfassung, Moral der Kleriker, Buße, Bischofswahlen, Zulassung zu kirchlichen Ämtern, Missbrauch von Visitationsgeldern, kirchliches Verfassungsrecht, Abgrenzung von weltlicher Rechtsprechung, Exkommunikation, Eheregelungen, Kirchenzehnt, Privilegien und Geschäftsfähigkeit von Ordensleuten, bischöfliche Kompetenzen, diverse Missbräuche, Simonie, Juden und der 71. und der letzte Kanon ruft zum Kreuzzug ins Heilige Land auf, der dann eben am 1.6.1217 starten soll. Und hier direkt der Verweis auf Folge 12, das Lex Luthor Paradoxon, wo wir auch über die Kreuzzüge sprachen. In diesem Sinne sind wir auch nochmal auf Stand, was das Vierte Laterankonzil angeht. Ist ja immer mal ganz gut, das parat zu haben, denn es ist mit Sicherheit eines der wichtigsten Konzilien aus dem Hochmittelalter.
Auf jeden Fall.
Unter dem Vorsitz von Papst Innozenz III.
Jetzt dürfen wir es nicht senden, deswegen habe ich nicht gesagt.
Der Schluck zum Sonntag.
So, ist das nicht toll? Die Zukunft oder die Vergangenheit vielmehr ist golden. Wieder haben wir das so gemacht, dass wir den Schluck zum Sonntag gemeinsam aufnehmen können, aber nicht den Rest der Folge.
So ist es, Dominik.
Insofern.
Es ist übrigens, liebe Lujas, schön, wenn man sich wieder persönlich trifft. Ich muss es einfach mal sagen, liebe Lujas, es ist schön, den Dominik wieder persönlich zu sehen. Das Dominik, ist es ist mir ein Fest. Es ist mir ein Fest mit dir, auch wenn wir nicht über theologisch sprechen. Aber zumindest ein Trinken miteinander.
Ja, aber die Folge, die jetzt dann um uns herum aufgebaut wird, die ist natürlich wieder höchst theologisch.
Genau. Und
wird unseren Lujas alles abverlangen, um da irgendwie das Ganze zu durchdrehen.
So,
auch das. Vor allem auch uns,
sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, ja.
So, wir haben einen Schluck zum Sonntag, den wir wirklich, wir können ja mal sagen, wo wir sind. Ne? Wir sind hier am Flussufer der
Donau.
Donau, so ist es. Und die Sonne
blendet uns.
Die Sonne blendet uns oder sie küsst unsere Stirn, um es poetischer zu formulieren. Und wir küssen jetzt Flaschen oder Dosen, je nachdem, was wir haben. Nämlich unser Schluck zum Sonntag ist das, was gerade hier kalt im Fluss vor uns steht.
So ist es.
Wollen wir es nicht zusätzlich dramatisieren oder romantisieren vielmehr. Sondern ich habe einen Gösser Naturradler.
Sehr gut. Und ich habe einen
The Original.
Was hast
Gordon's
du?
London Dry Gin and Tonic.
Sehr gut. Also ein Gin and Tonic und ein Naturradler in diesem Sinne. Der Schluck zum Sonntag.
Der Schluck zum Sonntag.
So klingt er.
So klingt er. Zwischen Glas und Alu.
So. Wieder einmal eine Folge, die wir uns Lego-artig zusammenbauen aus verschiedenen Versatzstücken aus der Zukunft, der Vergangenheit und der Gegenwart. Jetzt aber sind wir eben an dieser Stelle in diesem euren liebsten Verkündigungspodcast, liebe Lujas, dass wir die Frage beantworten sollen, warum eigentlich am Sonntag in Kirch, wie man wahrscheinlich bei dir ums Eck eher fragen würde, ne?
Mhm.
Warum gehen wir denn überhaupt in die Kirche? Also per se kann man ja so sagen, seit wann gibt es eigentlich den Sonntag? Der Sonntag ist ja erfunden worden von Kaiser Konstantin dem Großen am 7. März 321. So, ab wann hat sich denn dann rausgebildet, dass man sagt, Leute, cool, dass wir jeden Sonntag als ersten Tag der Woche hernehmen und da auch in die Kirche gehen? Vielleicht mal so eine ganz kurze historischen Abriss, Simon.
Wie, hatte vorher die Woche nur 6 Tage?
Ja, salopp kann man sagen, Konstantin der Große hat den Sonntag erfunden. Mein Gott, lass mir doch mal kleine Freuden wenigstens.
War der Post-Samstag oder der Prä-Montag quasi.
Tag ohne Namen hieß der.
Ah, der Tag ohne Namen, natürlich.
Samstag 2, heute ist es Hass. So ungefähr hieß das.
Warum wir am Sonntag in die Kirche gehen? Ja, im Prinzip relativ easy, weil Sonntag die Auferstehung war. So, und das ist der Tag des Herrn eben. Und am Tag des Herrn hat man sich getroffen. Da gibt es in der Apostelgeschichte eben die, auch die Stelle, die der Dominik zu Beginn schon zitiert hat. Ich glaube, Kapitel 20, Vers 36. Boah, wenn das jetzt stimmt, ne, dann bin ich echt gut.
Schau doch mal direkt schnell nach, Simon.
Apostelgeschichte 20, 36 ist, nach diesen Worten kniete er nieder und betete mit ihnen allen.
Ja, irgendwie passt es auch.
Ja, passt auch. Daher kommt es eigentlich vom Tag des Herrn. Da war die Auferstehung, da haben sich die Apostel dann eben weiter getroffen, um das Herrenmahl zu feiern, die Eucharistie zu feiern, das, was er am Gründonnerstag im Abendmahlsaal eingesetzt hat, die Heilige Messe.
Wir haben ja auch schon in der Eucharistie-Folge und auch in ein paar Folgen danach ja auch erzählt, wie es für einen wichtigen Stellenwert eigentlich diese Eucharistie nicht nur in unserem beiden privaten Leben hat, Simon, sondern auch ja generell für Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens. Mir geht es jetzt heute auch so ein bisschen darum, den Leuten einfach mal zu sagen, warum sollen wir trotzdem, also wenn ich sage, ich habe diesen ganzen theologischen Vorderbau, Hinterbau, Überbau, mit dem fange ich nichts an. Das ist mir vielleicht ein Stück weit auch zu transzendental. Das ist mir vielleicht ein Stück weit auch zu abstrakt. Ganz konkret, was habe ich denn davon, wenn ich sonntags in die Kirche gehe?
Da kann man jetzt Antworten aus verschiedenen Blickwinkeln geben. Jetzt wenn man erstmal bei dir oder bei sich selbst anfängt, du hast eigentlich tendenziell eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, in der du reflektieren kannst. In der du reflektieren kannst über dich selbst und zwar anhand von Texten, anhand von Wörtern, Begriffen, die Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind und die Geschichte deines Glaubens mitgeprägt haben. So könnte man es sagen. So mal auf dieser eigenen Ich-Ebene. Du kannst selbst reflektieren, du kommst vielleicht zur Ruhe, du hast vielleicht das Erlebnis, wirklich gute Kirchenmusik oder überhaupt gute Musik zu hören, einfach zu entspannen, zur Ruhe zu kommen. Auf dieser Ebene könnte man antworten. Wenn ihr in Gottesdienst geht und schon eine Glaubenserfahrung, eine Gottesbegegnung hatte, zum Beispiel so, wie Dominik und ich das in Folge 15, 4 Schlücke für ein Halleluja erzählt haben, so oder so ähnlich, dann ist natürlich, wenn ihr in die Messe geht, damit A, eine Erinnerung an dieses eine Erlebnis zum Beispiel verbunden, B aber auch, ihr könnt euch wieder hineinstellen in diesen und dann je nachdem, wie ihr das formuliert, könnt ihr mal schauen, wie wir das formuliert haben in Folge 15, in diesen Liebesstrom, in diese Liebe, in diese Gnade Gottes hineinstellen und das ist irgendwie, also da rauszugehen, dann ist der Tag schon mal ganz anders. Dann ist man selber einfach mal gut drauf, richtig gut drauf, dann ist der Tag auch anders. Was bringt mir das noch, in den Gottesdienst zu gehen? Es hat was auch damit zu tun, den Willen meines Herrn zu befolgen. Auch wenn es jetzt schwierig klingt, vielleicht für heutige Ohren, den Willen meines Herrn zu befolgen. Er sagt ja in der Heiligen Schrift, nachdem er die Eucharistie, die Heilige Messe einsetzt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Er gibt ja ganz klar den Auftrag, wir sollen das weiter tun Und im Prinzip tue ich das dann als jemand, der ihm nachfolgt, tue ich auch das, was er getan hat und was er will.
Ja, aber könnte ich dann nicht sagen, gut, dann gehe ich einmal im Monat?
Ja, könnte ich. Aber das ist ja das, wie wir schon öfter hatten, auch in der Eucharistie-Folge. Wir schauen auf die Urkirche, wie hat die das, tut dies zu einem Gedächtnis verstanden? Und daher wissen wir, da habe ich zwei Stellen genannt, einmal die besondere Hervorhebung der Sonntagsmesse, eben in der Apostelgeschichte. Ich vermute Kapitel 20, die genaue Stelle steht in der Eucharistie-Folge. Und die tägliche Messe wird da hervorgehoben. Das ist Kapitel 2, glaube ich, in der Apostelgeschichte.
Marmor, also, Stein und Leib Christi bricht, das ist so der Titel der Eucharistie-Folge.
Da kommt es drin vor, die Apostel, ich sag's nochmal, die haben Jesus selber gekannt, die waren 3 Jahre mit ihm unterwegs und die haben wohl am besten verstanden, wenn der sagt, tut dies zu einem Gedächtnis, wie sollen wir das tun? Die haben sich wöchentlich getroffen, in besonderer Weise. Und ich nehme meine Bibel zur Hand, liebe Lujas, eine handelsübliche Bibel, die aktuelle Einheitsübersetzung. Wie wichtig der Sonntagsgottesdienst ist, tatsächlich auch fürs Leben der ganzen funktionierenden Gemeinde, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. Denn die Eucharistie ist ja nicht nur auf sich selbst bezogen. Ich tue etwas für mich, ich tue etwas vor allem auch für meine Gottesbeziehung, denn in der Eucharistie, in der Heiligen Messe, kannst du ja den Leib des Herrn selbst empfangen. Da würde ich jetzt sehr viel von der Eucharistie-Folge wieder hier reinholen. Das ist die beste und tiefste und innigste Vereinigung mit Gott, weil du Gott selbst aufnimmst. Also wenn es das nicht wert ist, hinzugehen, dann weiß ich auch schon immer. Wenn du Gott annimmst, dass er existiert und dann kannst du ihn sogar in dich aufnehmen, wenn das kein Argument ist, weiß ich auch nicht mehr. Aber das hat eben nicht nur, die Heilige Messe hat nicht nur etwas mit dir zu tun, sondern auch mit der Gemeinschaft der Christen. So schreibt hier nämlich der Verfasser des Hebräerbriefes, Kapitel 10, Vers 25. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Also der Verfasser hier schreibt klar, es gibt in der alten Kirche schon die sonntags nicht zum Gottesdienst gehen, aber Leute, da müssen wir schauen, dass die wieder kommen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was hat das mit der Gemeinschaft zu tun, der Kirche? Naja, Paulus benutzt das Bild, die Kirche ist der Leib Christi und Christus selbst ist das Haupt. Und wenn ein Teil des Leibes kränkelt, dann geht es dem ganzen Leib schlecht. Und deswegen müssen wir auch schauen, dass dem ganzen Leib der ganzen Kirche gut geht und jedem Glied der Kirche eben auch. Und wenn die auch nicht zum Gottesdienst kommen, dann fehlt etwas an der Gemeinschaft und dann kränkelt auch die ganze Kirche. Also wenn 90% unserer Kirchenmitglieder nicht zum Gottesdienst gehen, dann spricht es nicht für die Gemeinschaft der Kirche, ganz einfach. Spricht dann vielleicht auch nicht für manche Priester, wie die zelebrieren, keine Ahnung, aber es spricht auch nicht für die Gemeinschaft der Kirche. Sind es wirklich Gottgläubige? Kann man denen vertrauen oder sind die, was weiß ich, ist denen ihr Erzeugnis wahr?
Vieles von dem, was du sagst, ist ja so, dass mit dem kann ich auch was anfangen, wenn ich tatsächlich selber eine Beziehung dazu habe. So, wenn ich das aber jetzt nicht habe und ich sage, was habe ich denn abseits davon? Und wenn man sich mal so vorstellt, ich kenne hier keinen am Ort, ne? Also ich bin dann auch ganz allein. Das heißt, auch das Gefühl von einer Gemeinschaft kann sich bei mir gar nicht einstellen. Gerade zum Beispiel, wenn ich an einem Sonntag irgendwo anders bin, wo ich sage, ich gehe einfach, weil ich sonntags irgendwie das Gefühl habe, ich sollte gehen und da kenne ich niemanden, dann hast du da vielleicht jemanden, der die Predigt hält, der das halt so macht, wie man es in schlechten Klischees oder Parodien vielleicht kennt, der einfach mit sehr salbungsvollen Worten, vielleicht auch so vorgetragen, einfach die Leute zu Tode langweilt. Und dass ich dann denke, also diese 50 Minuten, die es sind, kommen mir aber halt vor wie 1,5 Stunden. Darauf habe ich ehrlicherweise auch keinen Bock. Also das ist ja auch Teil der Realität.
Ja.
Also wenn alles so geil wäre, wie wir hier sagen, dann wären die Kirchen ja voll.
Naja, weil wir uns ja in der Eucharistie-Folge hauptsächlich über die theologische Dimension, und die ist ja auch klar. So geil, bloß die haben wir nicht in den Köpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel frisch in der Gemeinde bin, niemanden kenne, dann lerne ich die ehrlicherweise auch nicht kennen, wenn ich nicht hingehe. Ich lerne also wenn ich zu der Gemeinschaft dazugehören will, lerne ich die eher kennen, wenn ich hingehe. Also zum Beispiel hier jetzt, wo ich wohne erst seit 3 Jahren hier, ist gar nicht so lang, eine Stadtpfarrei, und die Stadtpfarrei ist ja eh anonymer wie eine Landpfarrei, in der ich wohne. Landpfarrei arbeite ich, Stadtpfarrei wohne ich. Ehrlicherweise muss man sagen, seit ich hier in die Messe gehe, also ich gehe schon immer in die Messe, aber seit ich jetzt dezidiert versuche, immer in meiner Pfarrei, in der ich wohne, zu gehen und nicht zu sagen, ich gehe jetzt mal in den Dom und so, ihr wisst, sondern immer, wenn hier Gottesdienst ist, auch hier zu gehen, die Leute, die da gehen, die erkenne ich jetzt, die erkennen mich und man grüßt sich. Also ohne, dass ich wüsste, wo die wohnen, ohne, dass ich wüsste, wie die heißen, wir grüßen uns, wir sind uns vertraut, also man wächst schon in so eine Gemeinschaft hinein. Ich gebe zu, das ist in Niederbayern vielleicht ein bisschen schwierig, weil man ja doch so, da bin ich schon 50 Jahre gesessen und wie jeder sitzt der Fremde. So. Aber, aber das kann wachsen, so eine Gemeinschaft. Dann hast du gesagt, ja, das ist für uns so, weil wir diese Gottesbeziehung haben. Wie ist das mit den anderen, die diese Gottesbeziehung vielleicht noch nicht haben?
Plus dazu, da nur als Einschub, da muss man natürlich auch, finde ich, oder ich kann da zumindest auch ehrlich sein, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Sonntag richtig geil Bock drauf hätte. Also es gibt natürlich auch Sonntage, wo ich sage, Alter, heute habe ich auch keinen Bock. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, allein dieses Wissen um die, ja, ja. Um das Abstrakte oder sonst irgendwie oder mit dem theologischen Wissen zu sagen, deswegen ist es immer geil. Das ist ja auch nicht richtig.
Das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Das ist ja auch nicht das Entscheidende des Wissens, sondern tatsächlich die gelebte Beziehung. Und die ist wie jede Beziehung, wo ein Mensch daran beteiligt ist, die ist mal, freut man sich und mal sagt man, okay.
Mal ist es auch Arbeit.
Genau. Aber wenn man dann sagt, ja, heute bockt es mich nicht. Also wenn man in einer Partnerschaft gibt es gute Zeiten und es gibt wunderbare Zeiten. Und in den guten Zeiten, wenn man dann sagt, nee, heute bockt es mich gar nicht und dann sehe ich jetzt meine Frau halt 2 Wochen nicht, das macht die Beziehung halt auch nicht besser. Nicht zwangsläufig besser. Dass man sich mal kurz voneinander los, nicht scheiden lässt, sondern mal voneinander trennt, um einfach zur Ruhe zu kommen auch und danach gut, aber dass man grundsätzlich sagt, es läuft gerade nicht, dann lass uns scheiden und wenn es in 3 Wochen wieder gut ist, dann heiraten wir halt wieder oder sonst. Das ist ja auch nichts. In einer Beziehung, wie du gesagt hast, muss ich arbeiten, so ist auch eine Gottesbeziehung. Deswegen ist auch Treue da ganz wichtig, dass man eben trotzdem weiter hingeht und sich nicht dem einfach entzieht, weil da wird es nicht besser. Aber wie komme ich jetzt, um die Frage von dir nochmal aufzunehmen, wenn ich diese Christusbeziehung vielleicht nicht habe oder so ein Erlebnis nicht hatte, was bringt mir dann die Messe? Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil ich eine Beziehung, also ich glaube, ich habe eine. Ich versuche es mal an einem Beispiel, das für mich sich schlüssig anhört, der ich sage, ich habe schon mal ein bisschen an dieser Beziehung mit Gott, ich habe da schon mal gesehen wie großartig das sein kann. Deswegen erschließt sich mir dieses Beispiel. Ich hoffe, das ist für euch auch, erschließt sich auch. Also, jetzt gerade, wenn es so heiß ist, ich trinke da gerne Radler. Ein Radler schmeckt ja gut. Ne? Radler kann man trinken. Du hast ja auch heute im Schluck zum Sonntag einen Gösser Naturradler getrunken. So ein Radler schmeckt gut. Aber noch viel geiler ist ein Radler, wenn es kalt ist. Richtig?
Ja.
Richtig. Und ich würde sagen, du kannst ohne Gottesdienst, ohne Gott, ist es wie ein warmes Radler zu trinken. Du verdurstest nicht, schmeckt auch irgendwie. Aber wenn du in die Kirche gehst, ich muss es anders sagen, wenn du in die Kirche gehst und dich reinsetzt und sagst, okay, schaust auf die Uhr und denkst dir, okay, jetzt predige ich da schon 11 Minuten. Okay, jetzt sind es 12. Oh Gott, muss der jetzt auch noch was sagen? Wieso dauert das so lange? Dann ist es wie, wenn du den Kühlschrank von außen anschaust und ihn nicht aufmachst, weil du erkennst den Mehrwert nicht, der da drin steckt. Das heißt, wenn du einen Kühlschrank aufmachst, oder ihr, liebe Luis, wenn ihr euer Herz öffnet, und nicht, damit meine ich nicht für das, was dann der Pfarrer vielleicht sagt oder irgendwer, sondern wenn ihr euer Herz für das öffnet, was tatsächlich da passiert, nämlich Wandlung, dann ist es wie den Kühlschrank zu öffnen und euch ein kaltes Radler rauszunehmen. Und das ist der Mehrwert der Heiligen Messe einfach. Und da kommt es entscheidend auf die Gottesbeziehung an. Das heißt aber nicht, wenn es mal mau ist, dass man nicht hingehen soll, sondern gerade eben dann festhalten an der Treue, den Kühlschrank versuchen wieder aufzumachen und das kalte Radler rauszuholen. Oder Bier oder Cola oder Wasser, ihr wisst, was ich meine.
Die Kirche macht das Radler kalt.
Die Kirche macht das Radler kalt, so könnte man das sagen.
Das Problem ist natürlich auch, es hängt, glaube ich, auch vieles immer von persönlichen Erfahrungen ab.
Sicher.
Und das ist halt einfach, also das ist, glaube ich, immer das Problem, weil eigentlich kann man natürlich sagen, Face Facts, egal was da während der Messe passiert, die Wandlung passiert immer und es ist immer geil, den Leib Christi zu kommunizieren. So, aber natürlich sage ich, für meine Sinne was zu erleben, das heißt, dass die Predigt, dass ich den Pfarrer einfach auch sympathisch finde, der da vorne steht. Wenn ich den nicht leiden kann, fällt es auch super schwer zu sagen, oh, so, also das finde ich ist halt trotzdem.
Das ist richtig. Aber wenn du dich an die Folge erinnerst, Sakrament, was ist denn das? Folge 5, meine ich.
Folge 5.
Dann ist eigentlich die Eucharistie nicht Teil der Mission, sondern Eucharistie eigentlich schon das Fest für den Inner Circle. Für die, die nicht mehr überzeugt werden müssen, dass es geil ist. So, weil die Sakramente nur für die gespendet werden, die das eigentlich schon bejahen. Von daher ist das ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich kann ich die Eucharistie nicht dahin öffnen, dass es Missionsinstrument ist. Aber ich verstehe natürlich, die hingehen und die Gottesbeziehung, die Christusbeziehung nicht haben, dass ich denen das ermöglichen muss. Aber Christusbeziehung ist in der Heiligen Messe möglich, selbst wenn man nichts versteht, wie wir aus der Folge 4 Schlücke für ein Halleluja wissen. Was bringt dir das, wenn du hingehst und keine Gottesbeziehung hast? Lieber Luja, ganz konkret, du hast keine Gottesbeziehung und gehst zur Messe. Was bringt dir das? Schlechtestenfalls, im Worst Case, bringt es dir eine Stunde mit schlechter Musik, schlechter Predigt, schlechtem Gesang und vielleicht Lesungen oder Evangelium, das dich ein bisschen zum Nachdenken anregt. Im schlechtesten Fall. Im besten Fall hast du erhebende Musik, ein Evangelium, eine Predigt, das dich zum Nachdenken, zum Reflektieren in einer Art und Weise anregt, das dich nicht mehr loslässt. Und dann hast du die Erkenntnis, und zwar nicht nur die vom Kopf her die Erkenntnis, sondern vom Herzen her, dass das wirklich Gott ist, der sich dir schenkt, den du aufnehmen darfst in der Kommunion. Und das ist der Best Case. Also, was gibt es zu verlieren? Viel, aber es gibt auch viel zu gewinnen. Jemand, der ungläubig ist, ist die Messe, glaube ich, nicht das richtige Instrument zu missionieren, aber ich glaube, dass sie das stärkste Instrument ist, um Gott zu erfahren. Wer sich auf sie einlässt, das glaube ich.
Also natürlich kann man das Bild auch bemühen, zu sagen, stell dir vor, da ist einer, der dich liebt, oder eine, oder einer, ist ja wurscht, in diesem Bild, und der sagt, wäre cool, wir würden uns eine Stunde die Woche treffen. Da würdest du ja nicht sagen, ach geil, ich liebe den ja auch und der liebt mich. Eine Stunde der Woche ist ein bisschen viel. Sondern da hättest du ja eigentlich auch Bock, den länger und öfter und mehrmals zu sehen. Aber das, wie gesagt, setzt voraus, dass diese Liebe auch vorhanden ist.
Genau, aber was ist, wenn sie nicht vorhanden ist?
Dann haben wir die Sonntagspflicht.
Und da kommt dann haben halt wir die Sonntagspflicht. Drumrum. Da kommen wir nicht drum rum. Um das Wissen nämlich, dass es abflauen kann, aber dass wir eben in dieser Beziehung zu Gott bleiben, dass wir sie nicht verlieren, hat sich dann in der Kirche die Sonntagspflicht entwickelt, die der Dominik gerade schon angesprochen hat. Ich glaube, ich schaue gleich nach. Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1282. Ich schaue nach. Ich sagte 1282, könnte aber auch 1280 sein, aber ich schaue mal.
Also ist es gar nichts von dem?
Nee, ist gar nichts von dem, ist richtig. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich.
Simon, heute ist es keine Quizshow, du hast nichts zu verlieren.
Das stimmt, aber es ist trotzdem ärgerlich. Ich dachte, 1282. Oder ist es der Kanon 1282 im CEC? So könnte es sein. Aber da schaue ich jetzt nicht nach. Komm, sonst bin ich nur deprimiert.
Wir werden es nie erfahren.
Wir werden es nächstes Mal die Mesner-Tätigkeiten. Wie so immer, die einfachste Antwort auf diese Frage werdet ihr dann in der nächsten Folge bei den Mesner-Tätigkeiten hören.
Wenn ich sonntags nicht in die Kirche gehe, dann ist das, wenn ich ein Katholik bin, schlecht.
Sünde sogar.
Schwer?
Ja.
Immer?
Ja. Naja, schweres. Grundsätzlich ist man unter schwerer Sünde verpflichtet, zur Messe zu gehen. Es heißt ja immer willentlich, wissentlich in einer schwerwiegenden Sache. Schwerwiegende Sache ist es, weil es der Auftrag des Herrn ist. Willentlich und wissentlich? Naja. Willentlich nicht gehen ist auch relativ easy, weil man, also wenn man nicht gerade verpennt, aber wenn man halt wach ist und nicht geht, dann ist es ja ein Willensakt im Letzten. Und wissentlich, die meisten Katholiken oder die meisten Christen werden wissen, dass es so etwas wie Gottesdienste gibt, auch am Sonntag. Die stehen vielleicht nicht vor der Tür und denken sich jetzt, 10.30 Uhr ist Gottesdienst, jetzt ist 10.15 Uhr. Nein, heute gehe ich nicht. So, das vielleicht nicht. Aber man ist tatsächlich unter schwerer Sünde verpflichtet hinzugehen. Und es ist keine Schikane von Gläubigen, sondern da geht es eben nur darum, tatsächlich, dass du den äußeren Anreiz auch hast, zu sagen, ich gehe in den Gottesdienst, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht Bock habe, weil das dient meiner Gottesbeziehung, dass ich mit Gott meine Beziehung pflege. Und wenn es eh nur eine Stunde die Woche ist, dann ist es nicht zu viel. Mein Pfarrer hat früher mal gesagt, die Woche hat 168 Stunden, eine davon wirst du wohl für Gott haben. Fand ich als Kind ziemliches Geschmarre, finde mittlerweile, er hat recht.
Meinst du, wir haben jetzt Leute Lust gemacht, am Sonntag in die Kirche zu gehen?
Ich keine Ahnung. Für jemanden, also ich habe echt keine Ahnung, weil für jemanden, der nicht gläubig ist, macht, glaube ich, die Sonntagsmesse keinen Sinn. Außer er sagt, ich will mich öffnen, ich will mich am Kühlschrank bedienen, dann macht die Sonntagsmesse Sinn. Aber wenn er sagt, ich gehe einfach nur rein, aus Tradition, und der sich nicht öffnen will, dann kann er ehrlicherweise auch zu Hause bleiben. Aber wenn du gläubig bist, dann hat Gottesdienst noch einen weiteren Vorteil, nämlich du bleibst der Versuchung gewahr, dir deinen eigenen Glauben zu konstruieren. Wenn du in den Gottesdienst gehst, hörst du bestenfalls den Glauben der Kirche und deine Gemeinschaft um dich herum stützt dich im Glauben der Kirche und du konstruierst dir nicht selber was, vor allem du erfährst was von Gott aus den Lesungen und konstruierst dir nicht deinen eigenen kleinen lieben Jesus, sondern du erfährst, wie Gott ist und baust darauf deinen Glauben auf und nicht So und kleine Spaghetti-Monster oder sowas. Naja, also das ist ja auch für den Glauben gar nicht mehr schlecht, wenn man weiß, das ist der überlieferte, tradierte Glauben seit 2000 Jahren und nicht, ich hänge meine Existenz an irgendwas, was ich mir selber erfunden habe oder zusammengereimt habe.
Ja, oder ich lehne etwas ab, was gar nicht zur Debatte steht zum Beispiel.
Genau, genau.
In diesem Sinne, liebe Lujas, wenn ihr dazu noch Anmerkungen habt, Anregungen oder auch mal ein bisschen selber plaudern möchtet, gerne, muss ja immer nicht immer fragen oder sonst irgendwie was sein. Halleluja.podcast@gmail.com. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr es nicht schon getan habt, wenn ihr diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, abonniert. Das würden wir euch wirklich hoch anrechnen. Außerdem, zumindest bei Apple Podcast, kann man da auch eine kleine Bewertung dalassen. 5 Sterne wäre natürlich Deluxe, je nachdem, wie geil ihr das findet. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag.
Amen.
2 Stimmen für ein Halleluja.